Am Anfang standen wir natürlich vor dieser großen Aufgabe, wir machen jetzt ein Datenmodell und wir hatten eigentlich keine Ahnung, was dabei rauskommen soll. Also komplett weißes Papier-Syndrom. Und da haben wir dann mit Kreativmethoden gearbeitet, auch im Lab alle hinzugezogen, ganz verschiedene Perspektiven, um dann Ideen auszuarbeiten und ein bisschen selber eine Vision davon zu bekommen, wo eigentlich die Reise hingehen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio CityLab. Wenn ihr euch für die Themen dieses Podcasts interessiert, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal von den Plänen gehört, ein deutsches Dateninstitut einzurichten. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist das als Ziel formuliert. Es geht darum, mit einem Dateninstitut die Verfügbarkeit und Standardisierung öffentlicher Daten voranzutreiben. Das ist ein Thema, was für uns natürlich hochinteressant ist, denn die Arbeit mit offenen und öffentlich verfügbaren Daten ist eben ein Kernbestandteil dessen, was wir tun. Tatsächlich haben wir ja schon vor der Gründung des CityLab Berlin aus der Technologiestiftung heraus die Open Data Informationsstelle gegründet, um die Berliner Verwaltung bei der Arbeit mit Daten zu unterstützen. Die ODIS macht bis heute sehr erfolgreiche Arbeit und wurde in den Diskussionen um das Dateninstitut auch immer wieder als ein Referenzprojekt genannt. Und schon Ende 2022 hat diese Gründungskommission zum Dateninstitut dann einen Bericht vorgelegt, der einen, wie ich finde, ziemlich interessanten und spannenden Vorschlag enthielt. Statt nämlich ein solches Institut einfach am Reißbrett zu entwerfen, wurde ein agileres Vorgehen vorgeschlagen, dass man parallel zum Aufbau des Instituts nämlich schon praktische Erfahrungen mit der Zusammenführung öffentlicher Daten sammelt. Dazu wurden dann zwei Pilotprojekte vorgeschlagen. Und um eines von diesen Projekten soll es heute gehen, nämlich um ein Projekt zur Entwicklung eines Datenmodells zur besseren Erforschung von Post-Covid-Erkrankungen. Das Bundesinnenministerium hat hier einen offenen Wettbewerb ausgerufen, bei dem verschiedene Teams dazu aufgerufen wurden, ihre Ideen einzureichen und auch auszuarbeiten. Und weil uns dieses Thema sehr interessierte, haben wir uns beworben und auch den Zuschlag erhalten, ein solches Projekt umzusetzen. Darum wird es heute gehen, denn das Projektteam ist nicht in Gänze, aber doch in großen Teilen hier mit mir am Tisch. Ich begrüße ganz herzlich Lisa Stubert, Bereichsleiterin für Public Data am CityLab und Projektleiterin der Open Data Informationsstelle. Hallo Lisa.
Hallo.
Ein wiederkehrender Gast in diesem Podcast übrigens, war schon mal da. Außerdem und neu dabei Pauline Boos, Projektmanagerin im Bereich Smart City und Verwaltungsinnovation und auch Projektmanagerin in unserem Post-Covid-Projekt. Hallo Pauline.
Hallo.
Und last but not least Max Eckert aus dem Team der Open Data Informationsstelle und Product Owner für das in diesem Projekt entstehende Datenmodell.
Hi Ben, danke für die Einladung.
Hallo Max. So, für uns war die Arbeit mit Daten sicherlich nichts Neues, die Arbeit mit Gesundheitsdaten allerdings schon. Das war auch eine der Dinge, die uns, glaube ich, gereizt haben an diesem Projekt, uns mal in eine neue Domäne einzuarbeiten. Und vielleicht steigen wir an diesem Punkt auch mal ins Thema ein, liebe Pauline, nämlich mit der ganz basalen Frage: Was ist eigentlich Post-Covid oder Long-Covid, um das es ja in dem Projekt geht?
Ja, eine ganz basale Frage mit einer gar nicht so kurzen Antwort. Also wir haben in unserem Projekt uns mit Post-Covid-Daten und dem Post-Covid-Syndrom beschäftigt. Und Post-Covid-Syndrom, das sind im Prinzip gesundheitliche Beschwerden, die nach einer Covid-Erkrankung auftauchen. Und zwar mit so einem zeitlichen Abstand von mindestens 3 Monaten, aber auch vielleicht später. Und die sollten auch in einem Stück auftauchen, also über längere Zeit fortbestehen, können aber auch neu auftreten. Und die Symptome kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle aus der medialen Diskussion. Also Fatigue, Kurzatmigkeit, Brain Fog, das sind so Symptome, die so ungefähr 10% der Erkrankten haben. Und 1-2% erkranken wirklich stark. Und was ich jetzt noch hinterher schieben will, also eben die nicht basale Antwort: Die Beschwerden sind am Ende allerdings ziemlich verschieden. Also es gibt zwar so einen sogenannten ICD-10-Wert, anhand dessen man eine Diagnose aussprechen kann, Post-Covid. Allerdings ist die Vielfalt an Symptomen, die die einzelnen Menschen mit sich bringen, wirklich groß.
So, in dem Projekt geht es jetzt also darum, die Datenlage in diesem Bereich Post-Covid, Post-Covid-Forschung zu verbessern. Wie ist denn diese Datenlage und warum ist sie verbesserungswürdig?
Also die Datenlage an sich ist erstmal relativ breit. Es werden ganz verschiedene Daten erhoben, bei uns in Deutschland, aber auch international und von den verschiedensten Stellen. Also natürlich von Krankenhäusern oder Ambulanzen oder auch von Arztpraxen, aber auch zum Beispiel von Unternehmen, die Covid-Tests verkauft haben oder eben Labordaten auswerten. Also ganz verschiedene Daten. Das Problem ist aber, dass diese Daten sehr fragmentiert vorhanden sind und vor allen Dingen auch nicht standardisiert sind. Und das Problem, wir haben in unserem Projekt mit verschiedenen Expertinnen gesprochen, hat uns zum Beispiel die Expertin für das chronische Fatigue-Syndrom, Dr. Carmen Scheibenbogen von der Charité, illustriert, die eben selbst zum Thema forscht und erzählt hat, es gibt im Prinzip total viele verschiedene Fragebogen zum Symptomkomplex Post-Covid. Und das ist eigentlich das Problem. Man bräuchte einen einheitlichen Fragebogen, um eben auch dann mit vergleichbaren Daten zu forschen.
Verstehe. Also eine heterogene und vielseitige Datenlandschaft, soweit so bekannt, glaube ich, auch aus unserer Arbeit mit Verwaltungsdaten. Was müsste man denn ganz initial tun, um das Datenmanagement zu verbessern oder die Forschung in dem Bereich zu unterstützen?
Einfache Fragen hier, ne?
Genau. Das liegt doch auf der Hand.
Das muss geklärt sein nach Ende dieser Episode.
Wir haben genau 2 Wochen gebraucht, um diese Frage zu klären. Nee, das ist natürlich gar nicht so einfach. Man kann vieles tun. Ich glaube, das Stichwort, was immer fällt, ist so diese Interoperabilität, also Vergleichbarkeit. Man muss die Daten ein Stück weit aufarbeiten, sodass dass Leute mit einem großen Datenschatz, den es gibt, auch arbeiten können. Und diese Notwendigkeit, die haben nicht nur wir erkannt. Das wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt die Ersten wären. Sondern es gibt schon viele verschiedene Initiativen, die sich dem Problem annehmen. Und unter anderem, wir waren in dem Projekt nicht alleine, sondern wir haben mit dem Berlin Institute of Health, dem BIH, zusammengearbeitet. Eine Einheit an der Charité. Und dort mit der Core Unit eHealth und Interoperabilität. Und unsere Partnerin dort, Professor Dr. Silvia Thun, die hat mal auf den Punkt gebracht, was es eigentlich bräuchte aus ihrer Sicht, um dieses Problem anzugehen. Und wir haben dir ein Statement tatsächlich mitgebracht, was sie eingesprochen hat für uns.
Hören wir doch mal rein.
Insgesamt hat sich durch die Pandemie die Bedeutung und der Wert von standardisierten Daten und medizinischen Terminologien für globale, interoperable Gesundheitsdateninfrastrukturen verdeutlicht. Wir können einerseits hier vor dem Hintergrund der Sicherheit und der Daten und des Datenschutzes der Daten erweiterte Analyse- und Forschungskapazitäten eröffnen. Und wir können natürlich auch die Long-Covid- und die Covid-Daten und die Folgeerkrankungen dementsprechend auswerten. Wichtig ist hier vor allen Dingen, dass wir hier die standardisierte Datenerfassung und die Interoperabilität in den Fokus ziehen und auch die Terminologien wie SNOMED-CT anwenden und die Begriffe kodifizieren. Das heißt, dass jegliches Software-System diese Konzepte und die semantischen Begriffe auch versteht. Ja, und wir sehen, dass wir eben einen weltweit erhöhten Datenbedarf haben, um eben die Medizin zu verbessern und nicht nur im Bereich Long-Covid, sondern vor allen Dingen für die großen chronischen Erkrankungen, die sehr häufig sind, aber auch für die seltenen Erkrankungen.
Man sagt ja immer wieder, dass Corona auch einen Digitalisierungsschub mit sich gebracht hat, vielleicht einer der wenigen auch positiven Nebeneffekte. Das scheint auch für den Bereich der Gesundheitsdaten eine Chance auf Professionalisierung zu sein, so klingt das zumindest. Und zugleich waren in diesem Statement von Frau Professor Thun jetzt doch einige Begriffe drin, die vielleicht erklärungsbedürftig sind. Wie gut, dass wir einen Experten für Gesundheitsdaten am Tisch haben.
Ich wollte gerade sagen, wann kommt der denn noch rein?
Ja. Und hol uns doch vielleicht nochmal ab und auch hier vielleicht hol uns doch nochmal ganz vorne ab bei der Frage, wenn wir von Gesundheitsdaten sprechen, jetzt auch mit Blick auf Post-Covid. Wovon sprechen wir überhaupt? Wer speichert denn hier was und wer erforscht denn hier?
Auf jeden Fall. Also auch du hast schon angesprochen, ganz viele interessante Dinge. Also einmal das Speichern und wer erforscht. Das ist natürlich die Frage, haben die Leute, die forschen, auch Zugriff auf die Daten, die gespeichert sind? Weil die Daten, die Stellen, die Daten erheben ja nicht zwangsläufig auch die Stellen sind, die Forschung betreiben. Aber die Frage ist eigentlich eine ganz gute. Das hat Pauline ja auch schon beschrieben. Es gibt auf der einen Seite den Betrieb, die ambulante Versorgung, das sind Arztpraxen, Reha, Einrichtungen, Therapien. Es gibt stationäre Versorgung, also Kliniken, wo Leute sich länger aufhalten. Es gibt auch Abrechnungsdaten natürlich. Das ist immer eine große Motivation, auch diese Digitalisierung voranzutreiben, weil jede Behandlung irgendwie mit den Krankenkassen abgerechnet werden muss. Dann gibt es noch die Rentenversicherung, die natürlich viel Abrechnungsdaten hat. Aber ich würde mal sagen, wir haben uns noch ein bisschen weiter eigentlich gedacht und gesagt, alles, was Gesundheit betrifft, ich meine, das sind auch öffentliche Verwaltungsdaten zu, wie ist die gesundheitliche Versorgung am Wohnort von einem Patienten oder einer Patientin, sind ja auch im weitesten Sinne Gesundheitsdaten. Also ich glaube, wir haben die Definition von Gesundheitsdaten sehr breit genommen. Und dadurch hat das auch unser Projekt ein bisschen motiviert. Ich würde noch einmal zurückgehen zu dem Zitat von Silvia Thun, weil du hast mich als Gesundheitsexperten sozusagen angepriesen, so ein bisschen eingeordnet. Aber wir sind natürlich alle keine Gesundheitsexpertinnen per se, sondern wir haben uns da ziemlich schnell eingelesen. Aber viele Dinge finde ich immer noch faszinierend. Also Silvia Thun hat ja von so semantischer Interoperabilität gesprochen. Das ist ja es ist schon Zungenbrecher an sich. Ich weiß jetzt nicht, ob wie viele Zuhörende schon mal davon gehört haben.
Beide Begriffe sind
Erklärungsbegriffe. Genau, also mein Semantik und dann Interoperabilität. Also ich finde es zum Beispiel super spannend, das hat Pauline am Anfang gesagt, diese ICD-10-Codes. Wir haben uns global über die WHO darauf geeinigt, dass bestimmte Krankheiten halt einen Code haben, einen numerischen Code. Dass jemand in Bolivien bis Dänemark halt, wenn jemand mit einem Schlaganfall eingeliefert wird, gibt es dafür genau einen Code. Und das ist dann irgendwie zum Beispiel B57.3. Das hört sich total langweilig an irgendwie, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir als Menschen, aber auch Maschinen sozusagen untereinander, genau wissen, wovon wir reden, wenn wir davon reden, dass jemand an der linken Schulter eine Entzündung hat. Dann gibt es dafür einen bestimmten Code. Das ist alphanumerisch, wie auch immer. Und diese Semantik erlaubt es dann auch Maschinen sozusagen schauen zu können, okay, diese Person hatte die und die Krankheit, wurde so und so behandelt. Also für jede Behandlung gibt es ja auch noch einen Code. Also ein Kaiserschnitt zum Beispiel hat auch einen bestimmten Code. Weil der auch abgerechnet werden muss, wenn du in einem Krankenhaus bist und so weiter und so fort. Also das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir es geschafft haben oder dass irgendwie der Druck groß genug war im Gesundheitsbereich, dass wir uns geeinigt haben, dass Expertinnen sich geeinigt haben, dass diese Nomenklatur, dass wir eine Sprache sprechen. Also ne, auf der Welt gibt es hunderte, tausende von Sprachen, aber im Bereich Gesundheit gibt es eine Sprache. Und genau das ist jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen das Problem in Deutschland, dass es sehr viele Standards gibt. Es gibt internationale Standards, es gibt in Deutschland erarbeitete Standards. Und das hattest du am Anfang ja auch angesprochen. Das Dateninstitut ist auch dafür zuständig, diese Standards ein bisschen zu koordinieren, beziehungsweise ich würde auch sagen, Empfehlungen auszusprechen. Weil Silvia Thun hat das NOMED-CNT zum Beispiel angesprochen, das ist ein internationaler Standard, der aber in Deutschland noch nicht unbedingt überall eingesetzt wird. Und jetzt ist auch ein bisschen, glaube ich, der Sinn dieses Projektes, in unserer Challenge, wenn wir ein Datenmodell aufbauen, gewisse Empfehlungen an die Hand zu geben und zu sagen, wir benutzen in diesem Datenmodell diesen Standard. Das heißt, alle Stellen, die Daten liefern, zum Beispiel Arztpraxen, zum Beispiel Unikliniken, die bedienen jetzt diesen Standard. Das heißt, wenn ich jetzt als Arzt eingebe, die Person hat Post-Covid, benutze ich den ICD-10-Code 9.0. Irgendwas? Du merkst mein Wissen von dir.
Das solltest du jetzt aber doch wissen.
Das soll ich tatsächlich jetzt, da können wir in Post nochmal reinschneiden.
Der ICD-10-Code für Post-Covid-Zustände lautet U09.9.
Genau, also wenn jetzt gesagt wird, diese Person hat einen Post-Covid-Zustand, nicht näher definiert, dann wird dieser Standard angewendet. Und das ist halt auch der Sinn dieses Datenmodells, dass wenn jetzt 10 verschiedene Arztpraxen alle verschieden die Daten erheben, und da bin ich auch gleich durch, damit du noch eine Frage stellen kannst, dass wir alle diese einen Code benutzen, damit wir genau feststellen können, wie viele Leute haben überhaupt Post-Covid. Mhm. Auch das ist eine Sache, Das denkt man ist so einfach. Man sagt ja, wie viele, man fragt mal das Bundesministerium für Gesundheit, wie viele Menschen haben denn in Deutschland Post-Covid? Und diese Frage an sich, mit der kannst du schon zwei Folgen Radio City füllen.
Ja. Um es nochmal ganz plastisch zu machen, also ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal Corona, ja, 4 Jahre durchgehalten. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Und der Arzt, die Ärztin in dem Fall, trägt dann also diesen ICD-Code ein und meldet das an die Krankenkasse und noch woanders hin, oder?
Es fängt wahrscheinlich damit an, dass du, ich nehme an, hast einen Covid-Test gemacht.
Ja.
Dann muss das Labor ja erstmal auch feststellen, dass eine Covid-Infektion vorliegt. Dann muss die Information von dem Labor an die Arztpraxis gesendet werden. Wenn es jetzt Therapiebedarf gibt, wenn du jetzt krankgeschrieben bist, dann geht es natürlich in die Krankenkasse. Also dann wird's, genau, dann hast du eine Krankschreibung. Also schon in dieser einfachen Interaktion, so ich habe Covid, werden schon in mindestens 3 verschiedenen Stellen wird erhoben, dass eine Infektion vorliegt. Jetzt ist das Spannende oder das Komplexe daran, dass das Labor benutzt, wir sagen mal, das ist ein Testzentrum, das in Excel erhebt, welcher Antigenwert vorliegt, und das ist eine CSV. In der Arztpraxis wird aber eine proprietäre Software von einem Softwareanbieter verwendet, und im Gesundheitsamt wird noch ein anderes Fachverfahren verwendet. Du hast also schon 3 verschiedene Softwares, die 3 verschiedene Datenarten haben. Das ist einmal eine CSV, im besten Fall CSV, JSON oder was anderes, aber du kannst auch andere Softwares haben, die auch keine Schnittstellen haben. Das heißt, jetzt liegen diese Daten schon über eine Person, also Benjamin Seibel, in 3 verschiedenen Silos vor. Und jetzt kommt diese Interoperabilitätsfrage. Wenn die Daten untereinander nicht interoperabel sind, dann ist es unglaublich schwierig, diese Silos aufzubrechen.
Ja, und da eben auch diese, ich weiß nicht, ob du nochmal drauf kommst, aber so diese Frage nach dem Unique Identifier, ne? Mhm. Weil Benjamin Seibel liegt ja im Zweifel überhaupt nicht vor, sondern Benjamin Seibel liegt dann bei...
Benjamin Seibel sitzt doch hier am Tisch.
Erstmal sitzt er ja hier. Und es gibt sozusagen jetzt nicht einfach, in Deutschland gibt es keine Unique Identifier. Also selbst wenn die Arztpraxis dich führt, heißt es dann nicht, dass du in einem anderen Datensatz als du auftauchst.
Ja. Genau, ja. Du bist zum Beispiel jetzt in Zahl.
Also Hausärztin gewechselt und dann ist man ein neuer Datensatz.
Absolut, ja. Dann bist du nicht mehr Nummer 1, 2, 3, sondern Nummer 465. Und dieser Unique Identifier, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung so zur Frage Datenschutz, ne? Weil es ist ja auch natürlich irgendwo wichtig, dass die Daten separat vorliegen und dass es nicht ein Knotenpunkt gibt, also ne, dass du nicht überall mit deinem Klarnamen geführt wirst.
Ja.
Es soll ja kein öffentliches Register geben, wo ich jetzt mal eben meinen Nachbarn eingeben kann und gucken kann, was die für Gesundheitswerte oder für körperliche Gebrechen haben. Das ist ja auch irgendwo wichtig. Aber Datenschutz steht ja nicht immer mit der Datennutzung sozusagen im Einklang.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn wir über Gesundheitsdaten sprechen, dann denkt man ja doch schnell an genau den hohen Schutzbedarf. Eigentlich soll nämlich niemand wissen, abgesehen davon, dass ich es gerade öffentlich im Podcast erwähnt habe, dass ich Corona hatte. Gut, anderes Thema. Aber genau, was heißt denn jetzt dieser ja auch berechtigte Schutzbedarf eigentlich für die Gesundheitsforschung, die ja auch immer stärker wahrscheinlich eine Datenanalyse im Kern ist?
Ja.
Und wie seid ihr mit diesem Problem umgegangen oder wie seid ihr ihm begegnet?
Absolut. Also ich finde es immer schade, so Datenschutz und Datennutzung gegeneinander auszuspielen. Also ich glaube, wir haben auch versucht, das immer mitzudenken, weil ich glaube, Datenschutz ist natürlich ein hohes Gut in Deutschland, auch anders als in anderen Ländern. Ich glaube, es ist auch wichtig und es ist auch gut. Und wir haben halt gedacht, okay, wie können wir dieses Problem oder diese Hürde des Datenschutzes nehmen? Also erstmal, es ist schon festzustellen, dass es sehr viel Unsicherheit gibt im Bereich der Forschung und dass Leute oder viele Forscher, mit denen wir auch geredet haben, eher so auf der sicheren Seite sind und dann sagen, gut, dann lassen wir die Finger davon, weil wir wissen einfach nicht, ob wir diese Daten benutzen dürfen. Generell gibt es immer so Use and Access-Verfahren, es gibt Ethikräte für forschende Einrichtungen, also sei es jetzt die Charité zum Beispiel. Wenn ich in der Charité forsche und bestimmte Daten nutzen möchte, dann muss ich ein Datenschutzkonzept vorlegen. Dann geht es durch einen bestimmten Ethikrat oder durch ein Use and Access-Komitee. Das sind halt Menschen, die tagen mehr oder weniger regelmäßig und die entscheiden dann wirklich Fall für Fall mit der Expertise, die sie haben. Aber das dauert durchaus zwischen 6 bis 12 Monate. Das ist für Forschung, die sehr, sehr gebraucht ist und sehr, sehr zeitsensibel, sage ich mal, ist. Sowas wie Post-Covid, über das wir halt noch nicht so viel wissen. Da haben wir nicht den Luxus zu sagen, gut, da warten wir jetzt nochmal ein Jahr ab, bis die Ethikkommission sich entschieden hat, dass das Datenschutzkonzept, das wir vorgelegt haben, auch allen Anforderungen entspricht. Also ich glaube, da ist uns aufgefallen, es gibt sehr viel Rechtsunsicherheit, weil natürlich auch Forschende, auch keiner an diesem Tisch, glaube ich, ist irgendwie promovierte Rechtswissenschaftlerin, wie auch immer. Also ich habe
fast, oder Pauline?
Ah, auf dem Weg dahin.
Auf dem Weg, genau. Aber niemand von uns ist, glaube ich, so bewandert im Bereich Datenschutz, dass wir das pauschal so beantworten können. Also es gibt viel Rechtsunsicherheit. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viel Chancen, sage ich mal. Da können wir vielleicht auch nochmal später drüber reden. Für uns sind das zum Beispiel, da würde ich jetzt wieder zurückgehen, die Metadaten, Interoperabilität und Semantik. Also ich muss nicht genau wissen, wer Post-Covid hat. Solange ich weiß, wie die Daten vorliegen, kann ich auch ein Datenmodell bauen. Also ich brauche nicht tatsächliche Patientendaten, um ein Datenmodell zu bauen. Ich muss einfach wissen, wie sehen diese Patientendaten aus. Also, welche Werte werden erhoben? Welche Werte kann zum Beispiel Alter? Das kann ja realistisch nur zwischen 0, naja, also 1 und 100 irgendwas sein. Ich muss jetzt nicht wissen, diese Patientin ist 95 Jahre alt, sondern ich kann einfach sagen, dieser Wert ist ein Alter. Und wenn ich das semantisch, also für auch eine Maschine sozusagen verständlich dokumentiert habe, dann kann ich auf den Daten mit entsprechenden Metadaten, wenn ich weiß, dass die Daten so und so vorliegen, darauf basierend ein Datenmodell bauen. Also wir umgehen dieses Problem des Datenschutzes dadurch, dass wir sagen, wir wollen eure echten Daten gar nicht sehen, wir haben keinen Anspruch, die zu erheben.
Der Name einer Person ist jetzt auch nicht ausschlaggebend für die Symptomatik.
Auf keinen Fall. Also auch für die Forschung. Ich glaube, niemand will erforschen, ob Leute, die Manfred heißen, ein höheres Risiko haben, einen Schlaganfall zu haben. Also
wenn es so wäre, wäre das schon eine interessante Erkenntnis.
Genau, aber das ist, glaube ich, steht weniger im Fokus. Also genau, es gibt große Hürden. Es gibt auch viele Bestreben, diese Hürden zu nehmen. Also es gibt so das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zum Beispiel, das beschlossen wurde, das aber noch nicht wirklich ausgearbeitet wurde. Insofern wissen Leute oder wissen Forschende so im auf dem Horizont gibt es das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das so ein bisschen beheben soll das Problem, dass Gesundheitsdaten immer nutzungsgebunden sind. Also wenn Daten erhoben werden, wenn Daten zum Beispiel für die Forschung von einem Antibiotikum erhoben werden, dürfen sie auch nur für diese Forschung eingesetzt werden. Wenn jetzt aber jemand 3 Jahre später sagt, ach, die Daten, die ich hier habe, die könnte ich auch für meine Forschung benutzen, aber du hast halt vor 3 Jahren nicht gefragt, ob man auch für ein anderes Forschungsprojekt diese Daten nutzen darf, und dann sind die tabu. Das heißt dann Broad Consent, also wenn du zum Beispiel, das ist die Sache, ich weiß nicht, wenn du beim Arzt bist, könnte dir ein Formular vorgelegt werden, wo du dann einwilligst, dass die Daten, die
für Forschungszwecke
in der ambulanten Versorgung erhoben werden, auch für Forschungszwecke benutzt werden. Sobald du es unterschreibst, ist das für Forschende halt super, weil dann dürfen auch Leute, die an der Charité forschen, wenn sie Zugang zu den Daten bekommen, anonymisiert natürlich, können sie mit den Daten auch forschen. Aber wenn Broad Consent nie erhoben wird, dann dürfen diese Daten nicht verwendet werden. Und das Problem ist natürlich, wenn nicht gefragt wird, dann darfst du nicht benutzen. Deshalb gibt es sowas wie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das soll das beheben. Aber auch das ist noch nicht wirklich so, glaube ich, verständlich aufbearbeitet, dass Forschende sich empowered fühlen, diese Daten tatsächlich zu benutzen.
Okay, also wir sehen eine komplexe Problemlage, heterogene Datenbestände, technische Hürden, aber auch rechtliche Hürden. Das Ziel, glaube ich, ist verstanden, dass es darum geht, Daten für die Post-Covid-Forschung besser, leichter nutzbar zu machen. Die Frage, liebe Lisa, wie denn? Also was ist der Lösungsansatz, den ihr in dem Post-Covid-Projekt jetzt da verfolgt?
Genau, also ich glaube, man merkt jetzt echt schon, wir haben uns wirklich tief in diesem Projekt in die Welt der Gesundheitsdaten eingefuchst und hatten natürlich auch einen guten Partner an der Seite mit dem BIH. Aber unser eigentliches Steckenpferd ist ja dieser ganze Open-Data-Bereich, ne? Und genau das ist eben das Ziel. Also wie du jetzt sagst, wir wollen gerne weg von so Datensilos, sagen wir immer, hin zu einem Wissensnetzwerk. Also wir würden gerne Leuten, die mit Gesundheitsdaten forschen, ermöglichen, dieses unglaubliche Netz, dieses ganz viel Wissen, was da draußen ist und in Open Data drinsteckt, auch für ihre Forschung besser und vor allem leichter nutzen zu können.
Und wir reden jetzt hier, wenn wir über Open Data reden, natürlich nicht davon, dass wir an die Gesundheitsdaten ran wollen. Also Max hat es ja auch gerade schon gesagt, wir brauchen die gar nicht, um dieses Datenmodell zu erstellen. Wir können beispielsweise auch mit synthetischen Daten arbeiten. Und die Idee dahinter ist.
Kannst du
ist
kurz
dann,
erklären, was synthetische Daten sind?
Genau, wenn wir quasi wissen, wie der Datensatz aufgebaut ist. Wir sagen auch, wir kennen sein Schema. Und wir wissen quasi, welche Ausprägungen da drin möglich sind. Also ich weiß zum Beispiel, da ist immer der Name eines Patienten und da ist immer seine Adresse drin. Dann kann ich mir quasi einen Datensatz selber zusammenstellen, generieren, der überhaupt nicht auf echten Daten basiert, aber so aussieht, als wäre er ein echter Datensatz und ja, der gleichen Struktur quasi.
Also erfundene Personen, aber mit plausiblen Werten sozusagen.
Richtig, genau. Mhm. Und da kann man dann auch verschiedene Abstufungen finden. Also wir können versuchen, das Ganze mit plausiblen Werten zu füllen. Wir können aber natürlich auch totale Random-Werte reinfüllen. Für unser Datenmodell war das jetzt gerade erstmal gar nicht so relevant. Warum sieht man, glaube ich, gleich noch. Oder zumindest für diese erste Erstellung des Proof of Concepts. Genau. Ja, und warum machen wir es im Endeffekt oder was erhoffen wir uns davon? Die Idee ist natürlich, dass man im Endeffekt durch dieses Verknüpfen von diesen ganzen Informationen und Daten viele neue Fragestellungen beantworten kann. Und das könnte sowas sein wie, wie wirkt sich eigentlich Post-Covid auf den Bildungsbereich aus oder auf den Arbeitsmarkt? Oder welche räumlichen Unterschiede gibt es in der Verteilung, im Aufkommen von Post-Covid-Patientinnen? Es kann auch sowas sein wie, welche Zugänge haben eigentlich Patientinnen zu Behandlungs- oder Unterstützungsangeboten und wie wirkt sich das auf die Krankheit aus? Oder beispielsweise auch, gibt es Umweltfaktoren, die irgendwie in Korrelation stehen mit dem Auftreten von Post-Covid? Und auch hier müssen wir jetzt sagen, wir sind ja keine Medizinforschenden. Das heißt, wir können jetzt diese Fragen hier nicht vollends entwickeln oder ausführen. Die Idee ist, dass Medizinforschende eben Zugang zu diesen Daten haben und diese Fragestellung dann für sich finden oder vielleicht sogar erst mit unserem Datenmodell sogar kreieren können und leichter mit all diesen Informationen arbeiten. Genau, jetzt haben wir hier, das Problem haben wir jetzt schon mehrmals gehört, natürlich die Sache, Daten sind wenig standardisiert und im Gesundheitsbereich, das hat Max jetzt auch schon sehr ausgeführt, gibt es viele Standards, mit denen wir arbeiten können. Wenn wir jetzt aber nochmal in Richtung Open Data schauen, ist es so, die Welt ist halt nochmal eine komplett andere. Also natürlich gibt es auch im Open Data Bereich Standards, in manchen Themenbereichen mehr, zum Beispiel beim Verkehr. In anderen Themenbereichen dagegen gar nicht. Also da kann man sich einen Datensatz ziehen und hat keine Ahnung, was zurückkommt. Und genau das macht es halt so problematisch für Leute, jetzt eben beispielsweise aus dem Medizinbereich, wenn sie mit Daten arbeiten wollen, die aus einem komplett anderen Bereich kommen, wo sie nicht wissen, was sie erwartet, dann macht das natürlich eben auch komplizierter. Und ich muss mich sehr reinarbeiten, wie ich diese Daten jetzt miteinander in Verbindung bekomme. Also wie ich beispielsweise meinen Patientinnen-Datensatz zu Post-Covid-Erkrankungen aus Unikliniken an einen, sagen wir mal, Datensatz zu Umweltbedingungen kriege, zum Beispiel an einen offenen Wetterdatensatz. Es gab eine ganz interessante Studie, die haben wir uns auch angeguckt in unserem Projekt. Da wurde beispielsweise erforscht, wie das Vorkommen von Schlaganfällen zusammenhängt mit Luftdruckdaten. War das, glaube ich, Max, richtig? Luftdruck?
Genau, also Daten vom Deutschen Wetterdienst, wo dann Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Temperatur, also alle die Daten, die von Sensoren erhoben wurden, wurde angeschaut, ob es Korrelation gibt zwischen wie viele Leute werden in diesem Ort eingewiesen mit Schlaganfällen.
Genau, und das ist ein ganz tolles Beispiel, an dem wir jetzt einmal illustrieren können, wie das Datenmodell vielleicht Mehrwert bringt, weil diese Luftdruckdaten, die sind Open Data. Die kommen vom DWD, vom Deutschen Wetterdienst. Jetzt ist es aber so, in ganz Deutschland gibt es über 400 Wetterstationen und die Luftdruckdaten werden pro Station erhoben, das heißt auf Adressbasis. Wenn ich jetzt aber mit diesem Datensatz arbeiten will zu den Covid-Patienten oder Post-Covid-Patienten von der MII, dann habe ich da einen Datensatz, der ist auf der räumlichen Basis von sogenannten Postleitregionen. Also es ist die Postleitzahl zurückgestampft auf 2 Ziffern. So, und wie kriege ich jetzt diese Standorte auf diese Postleitregion? Naja, ich könnte vielleicht irgendwie erstmal gucken, welcher Standort ist in der Region drin. Jetzt gibt es aber auch Regionen, da gibt es mehrere Standorte von den Wettermessstationen. Jetzt muss ich die Daten also noch irgendwie aggregieren, muss vielleicht einen Mittelwert bilden oder eine andere statistische Kennzahl, die im Kontext meiner Forschungsfrage Sinn macht. Und da merkt man schon, da ist ganz schön viel Arbeit notwendig, Daten zu verarbeiten um diese gemeinsame Auswertung der Informationen möglich zu machen. Und genau da setzt unser Datenmodell an. Und wie sieht das Datenmodell jetzt im Endeffekt aus? Auch da total spannend. Ich glaube, wenn man 5 verschiedene Leute fragt, was ist denn eigentlich ein Datenmodell, dann kriegt man also mindestens 3 verschiedene Antworten, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Und wir haben uns jetzt im Projekt entschieden, dass wir das Datenmodell als so etwas Ganzheitliches betrachten, als ein ganzheitliches Endprodukt, das für uns dann aus 3 Komponenten bestehen wird. Das ist zum einen ein Metadatenkatalog. Das heißt, wir haben uns jetzt für unser erstes Proof of Concept ein ganzes Set an Datensätzen rausgesucht aus dem Open Data Bereich. Und die werden wir quasi beschreiben. Also wir ziehen gar nicht die Datensätze an sich, sondern wir legen Beschreibungen zu den Daten und ihren Schemata, also die Art und Weise, wie sie strukturiert sind, an. Und das wird in diesem Katalog abgelegt. Dann gibt es als 2. Komponente die sogenannten Werkzeuge. Das sind Programmierskripte, die darauf angelegt sind, diese offenen Datensätze so umzuwandeln, dass sie an die Post-Covid-Daten ranpassen, dass ich sie quasi daran mergen kann und wissen kann für Patient XY, wie war denn dort der Luftdruck zu einem bestimmten Zeitpunkt beispielsweise. Und dann gibt es noch eine 3. und letzte Komponente, das ist quasi das Frontend. Also das bedeutet, wir möchten als Endprodukt eine Webseite haben, auf die man diesen Metadatenkatalog durchsuchen kann. Auf der Webseite kann man dann quasi auch diese Werkzeuge bedienen. Man kann die Daten sich so konfigurieren, wie man sie für seine Forschungsfrage braucht. Und das ist dann im Prinzip das Datenmodell, zu dem wir wollen und von dem wir hoffen, dass es für Leute sehr interessant sein könnte.
Genau, ich glaube, wir wollen halt auch Leute empowern, diese Daten zu benutzen, weil das, was Lisa schon angesprochen hatte, das sind alles wieder Hürden, die Leute eher davon abschrecken, tatsächlich mit offenen Daten zu benutzen. Und ich glaube, genau, durch unsere Arbeit sind Lisa und ich natürlich sehr voreingenommen. Wir finden offene Daten super spitze. Offene Verwaltungsdaten sind ein Datenschatz, der unbedingt gehoben werden muss. Aber uns ist auch klar geworden in unserer Arbeit, dass für viele Forscher aus dem Medizinbereich die offenen Daten gar nicht so offen sind. Also nur weil es sie gibt, heißt es ja nicht, dass sie damit arbeiten können. Und wir wollen Leute wirklich Tools an die Hand geben, dass sie selber mit den Daten arbeiten können, weil unsere Hypothese so ein bisschen, wir glauben halt, dass offene Daten super Potenzial für die Medizinforschung haben, aber auch noch nicht benutzt wurden in der Medizinforschung, weil genau diese ganzen Pre-Processing, dieses Data Cleaning, diese Vorbereitung bisher von Leuten gemacht werden musste, die halt Data Science drauf haben oder die sich besonders gut mit offenen Daten auskennen. Aber die haben dann gegebenenfalls nicht unbedingt die Sicht von Medizinforschenden. Also das sind so 2 Welten, die beide Daten viel benutzen, aber nicht unbedingt diese Verbindung herstellen. Die wollen wir mit dem Datenmodell geben.
Genau, und nicht nur nicht benutzen, sondern ich glaube, es fängt schon an beim Datenauffinden, überhaupt wissen, dass diese Daten existieren und wie ich daran komme.
Genau, also ihr macht in dem Projekt weitaus mehr als jetzt nur Post-Covid-Daten zu standardisieren oder verfügbar zu machen, sondern so wie ich das jetzt verstehe, geht es um die Verknüpfung mit vielen anderen Datenbeständen und dann eben auch um die Nutzbarmachung. Ist, glaube ich, eine Besonderheit in dem Projekt, die aber auch gut dazu passt, wie wir sonst auch arbeiten, dass wir diese Module, die Lisa jetzt gerade genannt hat, auch immer von den Nutzenden oder hinsichtlich ihrer Benutzbarkeit auch betrachten. Was eben heißt, okay, nicht nur theoretisch beschreiben, wie müsste es aussehen, damit man zum Beispiel Werkzeuge entwickeln könnte, sondern die Werkzeuge gleich auch schon mit anzuskizzieren oder sogar auch schon benutzbar zu machen, um einfach so eine ganz konkrete Vorstellung von, guckt mal, und wenn ihr jetzt die Gesundheitsdaten mit den Wetterdaten verschneidet, dann könnte so und so ein Tool aussehen, das euch mit wenigen Klicks es erlaubt, zu überprüfen, ob es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Das bringt mich zu dem ganzen Thema der Nutzerzentrierung. Natürlich ein ganz großer Bereich. Ich glaube, dazu haben wir auch schon mal eine eigene Folge Radio City Lab gemacht in der Verwaltungsdigitalisierung, wo das ja auch ein großes Lernfeld ist, aber eben offenbar auch in der Medizininformatik. Auf jeden Fall Teil unseres Methodenkoffers. Und das war eben auch was wir uns vorgenommen hatten, hier auch methodisch innovativ an ein Projekt ranzugehen, den Blick von außen vielleicht auch produktiv zu machen. Und da gibt es neben der Nutzerzentrierung eben auch Stichworte wie Service Design, wie ein Rapid Prototyping Prozesse, wo wir Werkzeuge skizzieren und auch ausprobieren, vielleicht auch schon testen können, Experteninterviews und so weiter. Pauline, als Projektmanagerin, vielleicht magst du mal einen Überblick darüber geben, mit welchen Methoden ihr in diesem Projekt gearbeitet habt oder wo sich diese Ansätze auch wiederfinden.
Gerne. Also ein wichtiger Punkt, Lisa hat das gerade so zaghaft gesagt, dass wir glauben, dass es den Bedarf gibt nach der Verschneidung von offenen Daten mit medizinischen Daten. Das glauben wir nicht nur, sondern das haben wir eben mit den Methoden aus dem Service Design, mit der Nutzerzentrierung herausgefunden. Also wir haben ja das Glück, dass wir eine Partnerschaft haben mit dem BIH und da sehr, sehr nah an den Informatik, also Medizininformatikerinnen und Medizininformatikern dran sind und da eben von vornherein sehr eng im Austausch mit ihnen waren, um herauszufinden, was sind denn eigentlich eure Bedarfe und dieses Thema offene Daten zu ergründen, das ist eben sozusagen ein Thema, was von vornherein bei denen ja auf super viel Zuspruch gestoßen ist und dass wir deswegen auch mit aufgegriffen haben. Also dieser Gedanke der Nutzerzentrierung ist taucht einmal darin auf, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit gemeinsamen Terminen, mit gemeinsamen Workshops mit diesen Partnerinnen gearbeitet haben, aber eben auch zum Beispiel Experteninterviews geführt haben. Wir haben auch eine Service Designerin an Bord, die jetzt leider nicht hier sein kann, Deborah Paluch. Und mit ihr haben wir eigentlich verschiedenste Methoden rund aus dem, ich sage es mal, Methodenbaukasten des Service Design genutzt in diesen Workshops. Also gerade bei der Ideengenerierung, bei der Konzipierung, wo wollen wir eigentlich hin? Weil am Anfang standen wir natürlich vor dieser großen Aufgabe, wir machen jetzt ein Datenmodell und wir hatten eigentlich keine Ahnung, was dabei rauskommen soll. Also komplett weißes Papier-Syndrom. Und da haben wir dann mit Kreativmethoden gearbeitet, auch im Lab alle hinzugezogen, ganz verschiedene Perspektiven, um dann Ideen auszuarbeiten und ein bisschen selber eine Vision davon zu bekommen, wo eigentlich die Reise hingehen kann. Wir haben Interviews geführt, das habe ich schon gesagt. Wir haben aber auch ein relativ intensives Stakeholder-Mapping gemacht. Und dabei kam dann auch zum ersten Mal in diesem Projekt, das ist aber auch schon ein paar Monate her, auch unsere Prototyper zum Einsatz, die eben dann gedacht haben, ja, wir arbeiten hier eh gerade an einem interaktiven Stakeholder-Radar, lass uns das doch mal verbinden. Und dann haben wir eben so ein interaktives, klickbares Stakeholder-Radar ausgearbeitet. Und jetzt gerade sind wir Stufe 2. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal viel stärker auch in die Umsetzung gehen. Und da ist es für uns halt wichtig, dass dieser Gedanke des Prototypings, dass wir relativ schnell dahin kommen, obwohl sozusagen das fertige Endprodukt nicht steht, mit Ideen rauszugehen. Also wir haben jetzt Wireframes erstellen ein Click-Dummy und unsere UX- und Service-Designerinnen sind schon in Kontakt mit den Medizinforschenden, um wieder direkt zu schauen, ist es das, was ihr euch vorstellt, könnt ihr damit arbeiten? Weil wir wollen natürlich nichts entwickeln, was am Ende irgendwie ja im Schrank steht, im virtuellen Schrank und versauert. Und das sind so verschiedene Aspekte, an denen wir das jetzt nutzen, aber auch immer wieder irgendwie, glaube ich, weil wir so viele verschiedene Leute sind im Team, mal jemand wieder sagt, lass uns doch nochmal das probieren. Und das gehört dann eben auch dazu, dass wir einfach sagen, ja, warum nicht? Und wir probieren es jetzt mal aus.
Diese Stakeholder-Map fand ich ein total schönes Artefakt aus dem Projekt, weil das ist ja so in so Forschungsprojekten oft so ein Arbeitspaket oder so ein Mini-Arbeitspaket, dass man sowas erstellt und es hat klassischerweise sowas mit so einer Fleißaufgabe, dass man dem Fördergeber nachweist, ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert, wer hier im Feld unterwegs ist und fand dann die Idee, das als so eine Art interaktive Webseite zu machen, also da auch technisch ein bisschen zu explorieren, total gut, zumal dann wirklich ein sehr, wie ich finde, auch sehr werthaltiges Ergebnis rausgekommen ist mit Filtermöglichkeiten, sehr übersichtlich, was wir inzwischen jetzt auch schon in anderen Projekten verwenden. Ich weiß gar nicht, ob man das schon online sehen kann, aber zu gegebener Zeit wird das wahrscheinlich auch noch auf der Projektseite dann veröffentlicht.
Und es wird ja auch mit dem BMI geteilt. Also unsere Idee ist auch, dass das Dateninstitut im Idealfall diese ganzen Dinge nachnutzt, weil es ja nicht das letzte Mal sein wird, dass ein Stakeholder-Radar angelegt werden muss.
Genau, also wann immer ihr mal ein Stakeholder-Mapping machen wollt, kommt gerne auf uns zu. Das ist auf jeden Fall Open Source, was wir da entwickelt haben und auch über das Projekt hinaus nutzbar, aber eben ein schönes Artefakt. Das ist ja auch recht ungewöhnlich, diese erste Phase dieses Forschungsprojekts, das insgesamt auf 3 Phasen auch angelegt ist, war ja eigentlich eine Konzeptionsphase. Ihr habt euch aber entschieden, wirklich sehr früh auch schon praktisch und konkret zu werden, ne? Neben der Stakeholder-Maps auch mit den schon angesprochenen Werkzeugen. Warum habt ihr euch für dieses ja vielleicht auch ungewöhnliche Vorgehen entschieden? Weil wahrscheinlich viele andere einfach nur einen langen und theoretischen Bericht
eingereicht hätten.
Also genau, nochmal die Werbetrommel für die Stakeholder Map. Ich glaube, die ist auf GitHub. Und aus meiner Projektmanagement-Perspektive kann ich sagen, es ist wirklich ein lebendes Wissensdokument. Und für uns war das essentieller Bestandteil, sonst hätten wir diese Domäne nicht verstanden. Also ich habe danach Max nicht mehr verstanden, nach der Erarbeitung der Stakeholder Map, weil der nur noch in medizinischen Metadatenstandards kommuniziert hat. Aber ja, für uns ging es einfach darum, das ist ja eine dreistufige Challenge. Das heißt, uns war von Anfang an eigentlich gar nicht klar, sind wir in Stufe 2, schaffen wir das? Weil das liegt nicht in unserer Hand, das liegt in der Hand von der Jury. Und wir wollten aber eigentlich von Beginn an auch einen Mehrwert schaffen, nicht nur für die Medizinforschung perspektivisch, sondern eben auch so für die interessierte Zivilgesellschaft und für alle Begleiterinnen des City Labs, die uns hier mal so über die Schulter schauen. Und deswegen war es uns auch wichtig, von Anfang an zu zeigen, erstmal, was wir machen und auch ein bisschen ein paar Produkte mit an die Hand zu gehen, also Produkte in Anführungszeichen, die man eben nachnutzen kann. Und dieser Stakeholder-Radar, den kann man für alles Mögliche nutzen. Wir haben ihn auch schon für alles Mögliche genutzt im City Lab. Und selbst unsere Visualisierungen, wo man vielleicht denken könnte, ja, wozu braucht ihr denn jetzt eine schöne grafische Darstellung von dem Standardisierungsprozess von Medizindaten in der Charité? Also auch hier nochmal ein Werbeblock, kann man sich gerne mal anschauen.
Ich dachte, Design ist nur Zuckerguss, den man am Ende
genau, ist macht. Design nur Zuckerguss. Und ich würde vehement sagen, nein, weil das ist so eine komplexe Welt, die uns eigentlich alle angeht, weil wir alle werden früher oder später mal Patienten im Krankenhäuser sein, unsere Daten werden da prozessiert und da einen Einblick zu bekommen, relativ niedrigschwellig, finde ich total wertvoll und das wurde uns auch gespiegelt, dass das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist und wir für uns, also ich glaube, mich macht das gerade froh, dass ich das Gefühl habe, ah ja, jetzt wenn es jemand wie ich am Anfang auf diese Domäne sozusagen kommt, dann hat die Person es jetzt ein bisschen einfacher, weil sie hat schon mal von uns 2, 3 relativ kompakte Darstellungen, wie dieses Stakeholder-Netzwerk ist, wer da alles welche Daten erhebt, wie die Daten aussehen und wie die Datenströme funktionieren. Von daher, glaube ich, haben wir da echt richtig gute Arbeit geleistet, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, und in einem sehr interdisziplinären Team, unterschiedlichste Hintergründe. Wie war das? Und vielleicht hast du ja einen Tipp für andere, wie man sich in eine fremde Domäne einarbeitet in kürzester Zeit, also auch methodisch. Was waren aus eurer Sicht die wichtigsten Schritte zum Verständnis dieses für euch ja doch erstmal recht fremden Feldes?
Also du hast ja am Anfang gesagt, wer wir so sind. Zu unseren Hintergründen hast du gar nicht so viel gesagt. Also wir haben Datenanalystinnen, Designerin, Service-Designerin, Entwicklerin oder ich bin Verwaltungswissenschaftlerin und Soziologin, also wirklich alles dabei. Und ich glaube, das war für uns auch total wichtig, weil wir jeweils natürlich mit einem bestimmten Fokus auf so ein Projekt gucken und andere Dinge vielleicht nicht im Blick haben und dann gerade sozusagen ausloten können gemeinsam, wo sind die blinden Flecke und den großen Überblick am Ende bekommen. Und ich glaube, so für uns war die wichtigste Methode, ich mache viele Anführungsstriche, die man nicht hören kann.
Methode.
Methode war im Prinzip auch von vornherein auf eine relativ interaktionsbasierte Organisationsform zu setzen. Also uns oft zu sprechen, regelmäßige Weeklies zu machen, um uns auszutauschen, um eben wieder sozusagen ein gemeinsames nach vorne blicken zu haben. Und am Ende auch einfach richtig eng in Sprints miteinander zu arbeiten, um da nochmal die Perspektiven wirklich alignen zu können und die Arbeitspakete zusammenzukriegen. Und eben, wie gesagt, diese klassischen Service-Design-Methoden, mit denen wir uns auch die Domäne erarbeitet haben. Also wir hatten wirklich stundenlange Termine, an denen wir an einem Whiteboard die verschiedenen Organisationen gepinnt haben, alle Begriffe, Loinx, Nomad, Fire, also ich kann es gar nicht mehr, ich träume nachts schon davon, und uns die gegenseitig erklärt haben, um es zu verstehen.
Und auch viele Expertinnengespräche.
Das war die Basis natürlich dafür, dass wir überhaupt wussten, was uns da erwartet. Und wir haben natürlich dann auch zum Beispiel nochmal die Schleife gedreht und alles, was wir uns erarbeitet haben, dann nochmal gegengecheckt in einem auch mit Silvia Thun zum Beispiel, was ein sehr toller Termin war.
Ich glaube, mein Lieblingszitat aus dem gesamten Abschlussbericht ist, mit den richtigen Methoden findet man sich auch in einer fremden Domäne zurecht. Aber ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen der Appell, keine Angst zu haben, sich in diese Gesundheitsdaten reinzuknien. Ja. Man denkt natürlich, oh krass, das sind Menschen, die haben jahrzehntelang studiert und geforscht. Aber die Herausforderung, was die Daten angeht, das haben wir auch geschrieben. Ich glaube, im Abschlussbericht steht irgendwie, es gibt genauso viele Medienbrüche in den Gesundheitsdaten wie in der öffentlichen Verwaltung. Also ne, so von wegen, da wird gefaxt und dann wird das Fax eingescannt und wird das PDF wird dann abgetippt in eine Datenbank. Und genau das passiert im Gesundheitsbereich, das passiert in Gesundheitsämtern, das passiert auf dem Bürgeramt. Also es sind ähnliche Herausforderungen. Ich glaube, deshalb sollten wir alle an einem Strang ziehen. Und es ist gar nicht so, ach, das sind die Gesundheitsexpertinnen und das sind die Verwaltungsexpertinnen, sondern wir können alle untereinander voneinander lernen.
Jetzt ist eben schon angeklungen, dass diese ganze Challenge des BMI eine mehrstufige Challenge ist. Das heißt, mehrere Teams nehmen daran teil und am Ende einer Phase entscheidet eine Jury darüber, welche der Teams dann in der nächsten Phase weitermachen können. Die erste Phase habt ihr erfolgreich absolviert. Es ist ein bisschen wie bei so Topmodel oder diesen Shows, wo dann immer Leute rausfliegen. Genau. Und jetzt sind wir in Phase 2. Lieber Max, vielleicht mal kurz, was unterscheidet jetzt Phase 2 von Phase 1? Worum geht es jetzt in dieser Phase, die jetzt bis in den Dezember hinein geht? Und ja, was sind vielleicht die Herausforderungen, die ihr jetzt noch lösen wollt?
Klar, also ich glaube, so Phase 1 allgemein war noch viel orientieren, ein einigermaßen überzeugendes Konzept auf die Beine stellen. Das war so die Phase 1 und Stufe 1, sorry. Und Stufe 2 geht es halt darum, das Konzept, das wir vorgestellt haben, tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen und umzusetzen. Und das ist, glaube ich, jetzt in Stufe 2 ist ganz spannend, weil wir weniger nach links und rechts immer schauen. Ich glaube, in Phase 1 war es uns ganz wichtig abzuklären, okay, wir bauen hier keine Parallelstrukturen auf. Wir haben einen guten Überblick davon, was es schon da draußen überhaupt gibt. Wir wollten auch das Rad neu erfinden. Also immer dieser Grundsatz von auf den Schultern von Riesen. Es gibt natürlich viel, viel Vorarbeit, die geleistet wurde. In unserem Fall ist das die Arbeit der Medizininformatik-Initiative. Also wir fokussieren uns in Stufe 2 besonders auf die Daten, die in Unikliniken in Deutschland erhoben werden. Also in allen über 30 Unikliniken in Deutschland werden ja jeden Tag in der Versorgung Daten erhoben. Und durch langjährige Vorarbeit dieser Initiative, die vom BMBF gefördert, also Bildung und Forschung, gefördert wurde, haben wir jetzt so einen Kerndatensatz. Also alle Unikliniken bedienen diesen Kerndatensatz. Das ist auch, finde ich, recht einzigartig in Deutschland. Und genau, in Phase 1 haben wir uns informiert, wir haben viel geforscht, wir haben viel Stakeholder analysiert und uns darauf genau geeinigt oder darauf festgelegt, zu sagen, wir benutzen diesen Kerndatensatz der Medizininformatik-Initiative. In Stufe 2 geht es jetzt darum zu beweisen, dass das, was wir vollmundig versprochen haben, auch tatsächlich umsetzbar ist. Also Lisa hat es vorhin angesprochen, die offenen Daten miteinander zu verschneiden. Das ist konzeptionell eine tolle Idee, aber es erfordert sehr viel Feinarbeit und Zwischenschritte. Also das, was Lisa angesprochen hatte, Adressen miteinander kompatibel zu machen. Das sind so Data Science Sachen. Da arbeiten wir jetzt in Stufe 2 dran, diese Skripte zu schreiben. Also tatsächlich die Datensätze, wir haben 9 Datensätze uns ausgesucht. Das geht von Luftqualität und Umweltdaten, also zum Beispiel Feinstaubbelastung, was ja auch bei Covid eine große Rolle spielen könnte, hypothetisch, sagen wir mal, zu soziodemografischen Daten, zu zum Beispiel Zensusdaten. Jetzt müssen wir diese Daten einmal abfragen, zum Beispiel über Schnittstellen. Wir müssen Daten so bereitstellen für die Forschenden, dass sie deren Nutzen entspricht. Und das sind sehr viele technische Dinge, die wir jetzt umsetzen. Also ich würde mal sagen, Stufe 1 war sehr research-heavy. Phase 2 ist wesentlich mehr Umsetzung. Deshalb benutzen wir auch jetzt eher so diese typischen agilen Projektmanagement-Tools, sind auf Asana viel unterwegs, schreiben die ganze Zeit Tickets, arbeiten viel auch mit Devs. Also jetzt sind wir eher so ein bisschen in diesem Software-Prototyping-Bereich, das natürlich im Lab, mit dem wir uns im Lab auch gut oder wohlfühlen, sage ich mal. Das hebt uns auch, glaube ich, von anderen Teams ein bisschen hervor, weil wir sowohl die Methodik, also diese methodische Kompetenz haben, aber auch diese Umsetzungskompetenz. Also wenn es jetzt ein anderes Team, das sich mit Gesundheitsdaten super auskennt, die haben nicht unbedingt Leute, die ein Frontend mal eben aufsetzen können oder mal ein paar UX-Designerinnen, die sie auf dieses Projekt einsetzen können. Das ist bei uns im Lab die Stärke. Das machen wir jetzt in Stufe 2. Hürden gibt es natürlich auch. Es kann natürlich auch sein, dass das, was wir versprochen haben, nicht genauso einfach immer klappt. Also wir sagen jetzt, ne, es gibt 500 irgendwie Messstationen für Luftdaten in Deutschland. Aber es kann auch sein, dass irgendwie die Daten, die dort generiert werden, von der Qualität her nicht immer genauso sind, wie wir uns das vorstellen. Also deshalb setzen wir ein Proof of Concept auf. Also wir spielen mal dieses Szenario durch für einige Datensätze. Sagen wir jetzt, wir haben so ein paar Personen entwickelt. Also wir haben jetzt eine Forschende, die ihre Daten dieser Medizininformatik-Initiative, also zu Post-Covid, mit Luftdaten verschneiden will. Das ist einmal das Szenario. Und das setzen wir jetzt einmal um mit dem Code und mit dem Interface. Genau, und ich freue mich eigentlich schon riesig drauf, tatsächlich das vorzustellen. Also wir gehen jetzt nochmal in Pitch. Dann noch der Abschluss von Stufe 2 ist, wir schreiben einen Abschlussbericht. Ganz typisch, wie das ja, wenn man so in der Förderung kennt. Wir schreiben einen Abschlussbericht, aber wir bringen halt auch einen Pitch. Wir stellen einen Pitch auf die Beine. Es hat immer so ein bisschen was von Höhle der Löwen. Aber die Höhle der Löwen ist in diesem Fall das Bundesinnenministerium. Und da, genau, stehen wir dann vor der Fachjury, die übrigens auch total lieb sind.
Also diesmal genau, nicht nur vom BMI, sondern also gemischte
auf jeden Jury. Fall. Also ja. Die haben sowohl die Zivilgesellschaft, also Repräsentantinnen von der Zivilgesellschaft ins Boot geholt, aus der Gesundheitsforschung und so weiter. Und da stehen wir halt vor dieser Jury und haben 20 Minuten, um denen glaubhaft zu versichern, dass das, was wir gemacht haben, wertvoll ist, war, auch für das Dateninstitut wertvoll ist. Genau, und da freue ich mich am meisten drauf, weil wir, glaube ich, was Konkretes, Handfestes auch dabei haben. Also wir werden ein Interface haben, wir werden Leute vielleicht sogar die Jury einladen, sich da mal durchzuklicken. Und ich glaube, auch das ist in diesem Bereich. Lisa hat, glaube ich, Angst, dass ich jetzt vollmundig wieder zu viel verspreche. Aber wir werden auf jeden Fall eine Art von Produkt haben, von dem wir einladen, also wo wir Leute einladen wollen, das mal zu erleben. Ob das jetzt, also es wird noch nicht in die Verstetigung, ne, in die Anwendung gehen können, dass jetzt alle Menschen das benutzen, aber ich glaube, das wäre auch von so 2 Monaten ein bisschen zu viel erwartet. Also von ein paar Leuten erwarten, dass von 2 Monaten so eine ready Anwendung zu bauen.
Ja, die Timelines in diesem Projekt sind sehr ambitioniert. Mhm. Wir kommen zum Ende des Gesprächs nochmal zurück auf den Anfang. Es geht um die mögliche Einrichtung eines öffentlichen deutschen Dateninstituts und auch die Projekte und diese Challenges, die jetzt durchgeführt werden, dienen dazu, Erkenntnisse zu generieren, die für dieses Dateninstitut nützlich sein könnten. Lisa, zeichnen sich schon erste Erkenntnisse ab? Was würdest du den OrganisatorInnen des Dateninstituts gerne mit auf den Weg geben?
Ja, also zum einen sind es natürlich Erkenntnisse, die wir gerne mitgeben wollen aus der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also hat Pauline vorhin ganz viel drüber erzählt, diese Methodiken, die wir nutzen und die Materialien, die wir quasi schon erstellt haben. Das sind alles Dinge, die kann man natürlich auch auf ganz andere Use Cases wieder übertragen. Und vielleicht auch nochmal anknüpfen an Max, wenn die Stufe 2 zu Ende ist. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir in die Stufe 3 kommen. Da soll es dann auch nochmal konkret darum gehen, wie kann man das, was wir hier erarbeitet haben, auch verstetigen. Also das soll natürlich nicht dann mit Ablauf der Stufe 3, also mit Ablauf des ganzen Projekts dann irgendwie zu Ende sein, nicht weiterverfolgt werden, sondern idealerweise kann ein Dateninstitut vielleicht an diese Arbeit anknüpfen, das eventuell sogar übernehmen und vielleicht auf ganz andere Themenbereiche eben auch mappen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dem Produkt, was wir jetzt hier schaffen wollen, dass es geht zwar jetzt hier erstmal um Post-Covid-Daten, das ist quasi der Use Case, der hier im Fokus steht, aber wir können das natürlich auch übertragen. Und das sind zum einen andere Gesundheitsthemen. Wir haben vorhin den O-Ton von Frau Dr. Silvia Thun gehört. Da hat sie auch gesagt, dass es ganz viel Potenzial gibt in der Nutzung von Daten, um besser verschiedene Krankheiten zu verstehen, zum Beispiel andere chronische Krankheiten. Und so kann man sich eben vorstellen, dass man zukünftig auch in unser Datenmodell eben eine andere Erkrankung in den Mittelpunkt stellt. Und dadurch, dass wir uns jetzt fokussiert haben auf diesen Datensatz aus der Medizininformatik-Initiative und wir vorhin ja auch schon gehört haben, es gibt dann diese ICD-10-Codes, mit denen kann man eigentlich alle möglichen Erkrankungen abfragen, ist das quasi dann jetzt auch, wenn wir quasi den ersten Prototyp haben, auch schon möglich. Also ein Medizinforscher könnte auch kommen und sagen, ich habe jetzt aber nicht Post-Covid abgefragt, ich habe Herz-Kreislauf-Beschwerden abgefragt und ich möchte die halt mit den Luftdruckdaten verschneiden. Also das geht dann quasi jetzt schon. Aber diese Datenmodelle kann man eben halt auch aufrollen auf generell Umweltthemen, Verkehrsthemen oder was es da draußen noch alles so gibt.
Ich glaube, dem Dateninstitut mitgeben würde ich auf jeden Fall auch diese Interdisziplinarität. Also wenn ein Dateninstitut aufgebaut wird, dann können nicht nur Juristinnen beschäftigt sein oder nur Service-Designerinnen, sondern ich glaube, das sollte auf jeden Fall eine Einrichtung sein, die wie das Lab, jetzt mal in eigener Sache fast schon, halt von Anfang bis Ende diesen ganzen Prozess begleiten kann und Verständnis dafür haben kann. Weil es ist ein komplett neues Institut, das es ja noch nicht gibt. Und wir kennen ja in der Verwaltung so ein bisschen so die Tendenz, sehr viel juristische Expertise einzustellen und zu haben, was natürlich dann irgendwie dazu führt, dass Leute eher sehr risikoscheu sind irgendwie. Und ich glaube, dass ein Dateninstitut mit den richtigen Leuten richtig viel hier heben kann. Aber da kommt es ganz darauf an, breites Spektrum von Disziplinen abzubilden.
Ja, ich möchte auch noch meine Empfehlung ans Dateninstitut mitgeben, ganz unabgestimmt. Ich glaube, was wir auch so gemerkt haben, ist einfach, wie in allen anderen Digitalisierungsbereichen aus, diese starke Fragmentierung ist echt eine Herausforderung. Nicht nur, was die Daten haltenden Stellen geht, also überall gibt's irgendwie Daten, jeder hat welche, keiner gibt sie weiter, sondern auch so auf einer Governance-Ebene. Also diese Rechtsunsicherheit, die Max angesprochen hat, oder eben auch viele verschiedene Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also man sollte sich vielleicht wirklich fragen, wo kann dann Dateninstitut einen Mehrwert schaffen? Und das vielleicht gerade darin, Informationen zu bündeln, transparent verfügbar zu machen, auch Leute ins Gespräch miteinander zu bringen, um so Themen wie Standardisierung voranzutreiben, aber jetzt vielleicht nicht die 10. datenhaltende Stelle zu werden, die sich ein Use and Access Kommentar einrichtet und man kriegt die Daten nicht.
Dem ist, glaube ich, wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ein schönes, spontanes Schlusswort, liebe Pauline. Vielen Dank dafür, liebe Lisa, lieber Max. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Projekt vorzustellen. Für alle Hörerinnen und Hörer, wir berichten regelmäßig auch über unsere Webseite, über unseren Blog und in verschiedenen anderen Formaten von den Projekt Fortschritten. Folgt uns und drückt uns die Daumen, dass wir vielleicht auch in Runde 2 die Jury überzeugen können. So oder so ist es für uns ein absolut gewinnbringendes Projekt mit vielen Parallelen, vielen Übertragungen in alle Richtungen. Wir lernen ganz viel und können vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Gesundheitsdateninfrastrukturen hier in Deutschland zu verbessern. Das CityLab ist ein Projekt der Technologiestiftung Berlin, wird gefördert von der Berliner Senatskanzlei. Vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Und wenn ihr euch wundert, warum dieser Podcast heute so ausgezeichnet klingt, wir sind zum ersten Mal im Tonstudio von Publix, dem Haus für gemeinnützigen Journalismus hier in Berlin auf der Hermannstraße. Vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft und eine große Empfehlung. Schaut mal hier vorbei. Das ist ganz toll, was hier entstanden ist. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Benjamin Seibel. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Radio CityLab. Tschüss. Tschüss.